fürchtet euch nicht, sondern macht was draus. Jeder Fehler kann auch wieder korrigiert werden. Das ist anders als bei Autokraten.
Herzlich willkommen zum Podcast Grundsatz, dem Podcast des Campus Tivoli. Ein Podcast, bei dem ganz grundsätzliche Themen besprochen werden. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Gerhard Jelinek und ich darf als Moderator heute durch diesen Podcast und durch das Gespräch führen. Wir begrüßen zur 50. Folge, also ein echtes Jubiläum, den Bundeskanzler, ich sage nicht das Wort Altbundeskanzler, Wolfgang Schüssel, der ein neues Buch herausgegeben hat und es heißt programmatisch genau das, was er gelebt hat, Zuversicht. Herr Dr. Schüssel, das Buch heißt Zuversicht. Das ist quasi das Thema. Sie schreiben, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich immer nur Bücher mit positiven Titeln. Eines der letzten hieß Ideen, die gehen. Eine unfassbare Sammlung von wunderbaren Ideen, die man eigentlich nur umsetzen müsste, aber von denen im Regierungsprogramm nicht viele drinstehen. Also glaube ich überhaupt keine. Warum schreiben Sie positive Bücher mit solchen Titeln und warum soll man in Zeiten wie diesen zuversichtlich sein?
Gerhard Jelinek hat beim früheren Buch Ideen, die gehen, auch mitgeschrieben. Ne? Daher hat er die kleine Schleichwerbung gemacht. Und das war eigentlich so ein Jahr vor der Nationalratswahl, damit man halt ein paar frische Ideen in die Diskussion bringt. Und das stimmt nicht, dass nichts drinnen ist. Das sind bereits 2, 3 Ideen, sind schon in Umsetzung. Aber gut, ist natürlich Luft nach oben, gibt's immer. Für mich ist es übrigens hier, Herr Geschäftsführer von der Thalia, ein Coming Home. Also nicht nur, weil ich schräg vis-à-vis auf Marie-Hilfer-Straße 88 gewohnt habe. Meine Großmutter war dort die Hausmeisterin. Ich war dann als späterer Wirtschaftsminister quasi der Hausherr, weil das ist ja das Bundesmobiliendepot, wo also die alten Möbel der Monarchie und der Republik gelagert sind. Und hier war früher das Haus des österreichischen Fußballbundes, wo es niemand mehr weiß. Ich weiß das natürlich, weil ich habe, wie ich jung war, als Student meinen eigenen Fußballverein gegründet, den RSC Schotten. Wir haben in der 4. Unterliga in Wien begonnen zu spielen und daher bin ich jeden Montag in dieses Haus gekommen und habe die Spiele ausgemacht fürs nächste Wochenende. Wir haben ja keinen eigenen Platz gehabt, also ich habe immer mich irgendwo einmieten müssen, habe immer so 30, 40, 50 Spielerpässe gehabt. Wer immer mir unter die Augen gekommen ist, ist sofort verhaftet worden und als Spieler eingetragen worden. Wir haben uns massiv bedient beim Wiener Priesterseminar. Das waren knackige junge Burschen, voll Kraft und Testosteron. Also die waren natürlich immer willkommen bei uns. Ich habe das, glaube ich, 5, 6 Jahre durchgehalten. Und das war eigentlich eine sehr nette Erfahrung. Fast immer so eine kleine Meinungsumfrage. Ja, wenn du auf den Sandplätzen gespielt hast und in Kreuzburg oder in Aspang oder sonst irgendwo, da hast du natürlich das andere Wien kennengelernt, nicht? Von Floridsdorf bis Favoriten. Ja, da lernst schon ein bisschen die Wiener Seele kennen und es war eine ganz gute Schule fürs Leben. Nun, Zuversicht. Ich finde eigentlich, was anderes hilft gar nicht. Ich bin so alt, wie fast so alt wie die Republik, 6 Wochen jünger, sieht man hoffentlich. Und in dieser Zeit ist eigentlich alles positiv hinaufgegangen. Die ersten Wirtschaftsdaten gibt es um 1950 herum. Da haben wir, glaube ich, eine Wirtschaftskraft in ganz Österreich von 5 Milliarden Euro gehabt. Heute sind es über 500 Milliarden. Die Lebenserwartung hat sich um rund 30 Jahre erweitert, verglichen mit den damaligen Jahren. Alle Lebensqualitätskriterien, Wohnraum, Gesundheit, Bildung, sind wesentlich besser geworden, und zwar nicht nur in Österreich. Aber Österreich ist ein besonderes Beispiel, weil so 1946, 47 war eigentlich Österreich das Land, laut UNO, das am stärksten und am meisten von Hungersnot bedroht war. Also wir haben damals wirklich, meine Mutter zum Beispiel, unser Haus, Bombentreffer, die Vorderseite ist runtergegangen. Meine Mutter ist verschüttet gewesen mit mir im Bauch und ein paar Tage hat es gedauert, bis sie ausgegraben wurde. Und die hat dann nach Oberösterreich ins Almtal gehen müssen, um sich als Magd zu verdingen bei einem Bauern im Bettenbach, weil in Wien hat es nichts zum Essen und schon gar nicht für ein kleines Kind irgendetwas zu ernähren gegeben. Also das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Daher ein bisschen plädiere ich für Milde. Ich weiß schon, dass wir derzeit eine Gehirnwäsche mit negativen Meldungen ausgesetzt sind. Es werden ununterbrochen, wird über jede Krise, jedes Problem, jeder Skandal, jede Naturkatastrophe, jeder Krieg, wird zu Recht natürlich berichtet, aber ein bisschen was sollte man auch davon reden und davon auch schreiben und berichten, dass insgesamt die Dinge so schlecht sich nicht entwickeln. Mit Auf und Abs. Und ich will die Probleme nicht wegreden, aber trotzdem auch die Zuversicht mit diesem Buch vermitteln. Und es sind halt so einzelne Geschichten dabei. Es ist keine Autobiografie, also keine Sorge. Sie brauchen sich nicht fürchten, dass da jetzt jedes Detail ausgeleuchtet wird. Es sind einfach auch Begebenheiten, Begegnungen, Geschichten, Buchtipps, Witze zum Teil oder halt köstliche Apersüs, die mir aufgefallen sind. Also ich hoffe, es findet ein bisschen auch, trägt ein bisschen zu Ihrer Information und vielleicht auch zur Unterhaltung bei.
Ich will noch einmal auf das Thema Zuversicht kommen. Sie haben da natürlich den Aufstieg geschildert, der ja evident ist und völlig klar ist, aber man könnte jetzt annehmen, dass wir quasi einen Plafond erreicht haben und von diesem Plafond, von diesem hohen Plateau, von diesem Gipfel, Sie als Bergsteiger, als Bergwanderer wissen das ja, geht es meistens runter. Das ist zwar unter Umständen der gefährlichere Weg, dass man abstürzt beim Runtergehen. Und es gibt auch diesen Begriff, sagen wir mal, der Disruption in so vielen Bereichen, im medialen Bereich, in der Elektronik, Artificial Intelligence. Wir haben jetzt in Europa seit Jahren einen Krieg, einen furchtbaren Krieg mit Hunderttausenden Toten, nicht so weit von uns entfernt. Und viele Menschen empfinden vielleicht Verunsicherung, Angst in dieser Phase der Disruption und dennoch Zuversicht.
Ja, und das verstehe ich auch durchaus, weil die Probleme sind ja da, die können nicht geleugnet werden. Wir haben jetzt 3 Jahre lang wirtschaftliche Stagnation, andere Länder ziehen vorbei, sind besser dran. Aber was ich vermitteln will ist, und daran glaube ich wirklich, dass vieles gestaltbar ist und zwar zum Besseren gewendet werden könnte. Ich glaube auch bei weitem nicht, dass wir den Plafond erreicht haben. Also wenn ich zum Beispiel mir nur anschaue, was sich in den letzten 10, 20 Jahren an Entwicklungen tut, in der Forschung, in der Wissenschaft, das ist unbeschreiblich, was hier in der Medizin, in der Materialkunde, in verschiedensten anderen Bereichen, in der Kommunikation natürlich, in der Technik zu finden ist. Das ist unglaublich geradezu. Ich habe eine Diskussion gehabt mit der Chefin von Infineon. Das ist eine tolle Frau, die Sabine Herrlitschka. Die führt immerhin einen Betrieb mit 6.000 Mitarbeitern in Villach. Das hat auch Zuversicht vor 55 Jahren angefangen in einer Garage, wo 20 Frauen mühsam zusammengesteckt haben Chips. Wobei die Chips damals waren halt so groß eigentlich wie eine 10-Cent-Münze. Und heute sind das winzige Chips, die so Haargröße haben. Sie hat zum Beispiel einen Chip hergezeigt, der in der Hälfte aller iPhones drinnen, Smartphones drinnen ist, 50%. Das ist ein Mikrofonchip. Kostenpunkt ungefähr, weiß ich, 30, 40 Cent. Aber ohne den gäbe es sozusagen ein solches funktionierendes, mit Mikrofon ausgestattetes iPhone. Ich würde in Österreich erzeugen. Oder sie hat eine zweite Geschichte. Derzeit in Produktion. Voriges Jahr haben sie davon 9 Milliarden Stück erzeugt. Dieser Chip, das ist ein super Energiespar-Chip, der soll bewirken, dass die Energienutzung, die heute weitgehend ja verschwindet oder nicht wirklich wirksam wird, also von der Energieproduktion bis Transport, der Leitung bis zum Verbrauch werden ja 70% eigentlich nicht wirklich verwendet. Also 30% bleiben über. Mit diesem super Energiesparchip erhöht sich das von 30% auf 70%. Das heißt, alleine der Vorteil, der durch CO2-Einsparung damit entsteht, entspricht der Hälfte des gesamten Autoverkehrs in Österreich. Ich sage nur, also nichts ist leicht. Kein Problem kann weggezaubert werden, aber es gibt genügend interessante Möglichkeiten, mit den Problemen fertig zu werden und unser Leben nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und auch für unsere Nachbarn oder für andere Völker zu verbessern. Diese Botschaft will ich eigentlich auch damit auf den Weg bringen. Man soll sich nicht irre machen lassen und von den Weltuntergangspropheten erklären lassen, es geht alles zugrunde. Und wir haben eigentlich, vor allem die Kinder und Enkelkinder, habe selber eine wunderbare Enkelin, die haben eigentlich nur mehr etwas zu befürchten von der kommenden Zeit. Das glaube ich eben nicht.
Es ist auch eine Stimmung, die es in der jetzigen Generation ZX, wo es immer sie ist, ja, stark gibt. Da gibt es ja ernsthaft Menschen, junge Menschen, die sagen, wir können in diese Welt keine Kinder mehr setzen, weil es ist alles so furchtbar. Also die Erderwärmung wird so heiß, dass man gar nicht mehr leben kann. Alles ist ein Problem und wir bekommen keine Kinder mehr, um diesen Kindern diese Welt nicht zuzumuten. Da kann man ja an sich nur dagegen ankämpfen und Kopf schütteln. Aber es gibt diese Strömung sehr stark, erlebe ich bei Föhn. Die sagen, wozu braucht man keine Kinder in die Welt setzen heute?
Deswegen soll man dagegen halten. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch die These. Das braucht ja auch die Demokratie, dass du Rede, Gegenrede, dass du Argument und Gegenargument vor dir hast. Wir brauchen ja die Auseinandersetzung in der Demokratie, das Drama. Dann kannst du dich zusammensetzen und etwas lösen. Aber zuerst musst du mal auseinandersetzen. Also zum Beispiel gerade was Klima betrifft. Ja, gerade wir Österreich oder Europa ist ein gutes Beispiel. Wir haben zum Beispiel, also seit 1990, diese Zahl ist ja zufällig, mir jetzt habe ich recherchiert, da ist unser Pro-Kopf-Einkommen hat sich verdoppelt. In der gleichen Zeit ist unser CO2-Ausstoß pro Kopf um ein Viertel zurückgegangen. Also es geht. Und das haben wir jetzt eigentlich nicht durch Verzicht geschafft und durch Verzicht gemacht, sondern wir haben das eigentlich durch kluge technische Lösungen gemacht. Und natürlich weltweit geht es noch immer weiter. Weltweit steigt immer noch der CO2-Ausstoß, weil vor allem die Schwellenländer nachholen wollen. Daher wäre es auch sehr gescheit, dass wir den Schwellenländern und den anderen eher helfen, die richtigen Entscheidungen so zu treffen, dass sie diese Fehler, die wir schon gemacht haben, gar nicht erst machen. Da könnte man ein bisschen mehr Geld investieren, finde ich. Und das wäre wahrscheinlich insgesamt für die Lösung des globalen Problems sinnvoller, als wenn man noch so viel Verzicht und Askese für uns selber predigt. Aber nochmal, meine These ist, die Probleme nicht leugnen, sie wirklich annehmen und mit vielen Profis, Experten diskutieren, wie können wir es besser machen. Und ich glaube nach wie vor, dass wir das zusammenbringen können. Und gerade Europa, das ist ja auch mein Credo, das ich auch in diesem Buch ja immer wieder versuche, drüber zu bringen, gerade Europa ist hier nicht nur ein Schutz und Schirm, sondern auch eine große Hilfe, weil kein Land, nicht einmal das größte Land in Europa, die Deutschen oder die Franzosen, die können das alleine machen. Zusammen sind wir natürlich wesentlich effizienter. Nicht? Europa ist nach wie vor einer der drei großen Wirtschaftsmächte. Wir sind sogar für die Amerikaner viel wichtiger als die Chinesen, doppelt so wichtig wie die Chinesen. Also da ist der europäische Handel in Gütern und Dienstleistungen ist 5% der amerikanischen Wirtschaftskraft, der chinesische ist 2,2%. Also ich sage, wir sind schon, wenn wir unsere Kräfte bündeln, ein Faktor. Und dieser Faktor, der soll auch wirklich zum Tragen gebracht werden. Ich verstehe daher eigentlich auch nie Leute, die dieser europäischen Einigungsidee so skeptisch gegenüberstehen. Weil was ist denn die Alternative, um Gottes Willen, dass jeder versucht, auf weiter Flur alleine seine Kräfte einzusetzen und gleichzeitig damit auch zu verschwenden oder unwirksam zu machen, oder dass wir zusammenarbeiten und gemeinsam etwas auf die Reihe bringen. Auch diese Zuversicht möchte ich vermitteln.
Zuversicht und ein anderes Kapitel in Ihrem Buch heißt Hoffnung. Und Hoffnung gehört ja zur Zuversicht, aber Sie zitieren da, glaube ich, Konrad Paul Liessmann, ich tue den verkürzt zitieren, wer Hoffnung hat, hat Zukunft. Und wenn man darüber nachdenkt ein bisschen, wenn man keine Hoffnung hat, hat man eigentlich ja keine Zukunft und es gibt keine Zukunft, ohne dass man auf irgendwas hofft, was nachher kommt. Ein spannender Gedanke, Hoffnung. Ich nehme an, Sie haben natürlich auch Hoffnung, weil Hoffnung bedeutet ja auch, man erwartet noch etwas, was kommen wird. Man erwartet noch auch für sich eine Zukunft, sonst hofft man ja nicht.
Ja, aber das ist keine gesicherte Situation. Also wenn du hoffst, bist du ja nicht sicher, dass irgendetwas jetzt unbedingt gelingen muss. Die Hoffnung ist eigentlich ein etwas hineinwerfen in eine Zukunft, deren man sich nicht ganz sicher ist. Die Zuversicht ist was anderes, nicht? Das ist sozusagen eine innere Einstellung. Die Hoffnung ist zugleich etwas auch Metaphysisches. Ich hoffe, zum Beispiel, ich bin Christ, nicht? Ich war, wie ich jung war, war ich der Vorsitzende der katholischen Studierendenjugend. Ich habe das auch nicht aufgegeben, diesen Glauben. Aber das ist natürlich nicht, und Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind zutiefst metaphysische Dinge, die natürlich den Menschen auch erst zum Menschen machen und die natürlich nichts alleine nur mit der Ratio zu tun haben können. Also auch die Hoffnung, auch diese metaphysische Dimension der Hoffnung bringe ich ins Buch hinein, weil ich eigentlich immer noch mehr Argumente dafür finde, dass es einen Schöpfer gibt, als dass sich alles irgendwo durch Zufall aus einem Urknall heraus halt zufällig entwickelt hat. Und dann alle möglichen Verästelungen entwickelt, oder die wir sehen und vor denen wir bewundernd dastehen. Nochmal, ich kann es nicht beweisen. Ich glaube es und ich hoffe auch, dass es so ist. Und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass diese Hoffnung am Ende für mich nicht enttäuscht wird.
Glaube, Liebe, Hoffnung, Liebe kommt im Buch auch vor, und zwar im Schlusskapitel an eine Liebeserklärung an ihre Frau, aber das wollen wir jetzt nicht zitieren, das soll ja dann quasi gelesen werden, aber es kommt vor, die Enkelin natürlich auch eine Liebeserklärung, aber die Frau mit einer speziellen Liebeserklärung, das brauchen Sie jetzt nicht sagen, das sollen die Menschen lesen.
Ja, lest und verbreitet gute Schriften.
Absolut, aber wenn man schon bei diesen Kapitelüberschriften, und Glaube, Liebe, Hoffnung, es kommt auch eine Kapitelüberschrift vor, das heißt Macht. Bei einem Politiker ist Macht, hat was Anrüchiges. Sie bekennen sich zur Macht. Sie fordern sogar ein, dass man die Macht nützen muss und dass man die Macht quasi, wenn man sie hat, auch damit was tun muss.
Ja gut, das Gegenteil ist Ohnmacht. Also ohnmächtig zu sein ist ja nicht einmal sozusagen jetzt im individuellen Gesundheitsverständnis eine sinnvolle, eine erstrebenswerte Geschichte. Macht ist ein zutiefst auch menschlicher Punkt. Du willst Macht haben über dein Leben. Ich will selber entscheiden können. Jeder will das für sich. Jeder will auch ernst genommen werden. Jeder will versuchen, dass jedenfalls, dass er, sie das Leben so bestimmen kann, dass man wirklich darin aufgehen kann und zu seinem Ich, zu seiner Bestimmung, zu seinen Möglichkeiten findet. Das finde ich schon unerhört interessant. Und in der Politik, die Politik ist ja eine faszinierende Sache, ne? Die gibt es offen zu. Ich habe das eigentlich immer gern gemacht. Ich bin durch Zufall hineingestolpert, weil ich wollte nach dem Studium eigentlich ein weiterführendes Studium am Ford-Institut machen. Die haben aber nur alle 2 Jahre Studenten aufgenommen, und daher war ich gerade im falschen Jahrgang drin. Und wurde gefragt, ob ich nicht als junger Mitarbeiter, weil einer gerade weitergereicht wurde in eine höhere Funktion, ob ich nicht im ÖVP-Parlamentsclub mitarbeiten möchte. Na, bin ich geblieben. Dann kam die Wahl, die ÖVP hat die absolute Mehrheit 1970 verloren. Josef Klaus an Bruno Kreisky. Dann waren wir auf einmal in der Opposition. Keiner hat gewusst, wie geht Opposition. Seit 1945 hat die ÖVP immer regiert. Kein Mensch hat eine Ahnung gehabt, wie sowas funktioniert. Und ich hatte einen wunderbaren Chef, den Stefan Koren. Und bin mit ihm eigentlich, das war für mich ein Idol geradezu, sein Sohn übrigens, auch Stefan sitzt hier in der 6. oder 7. Reihe, und er ist wirklich ein würdiger Sohn seines Vaters. Der Stefan Koren war für mich natürlich, war unglaublich stolz, wenn er viel für ihn gearbeitet, vorbereitet. Und ich war glücklich, wenn er vielleicht 1, 2 Sätze von meinen kostbaren Vorbereitungen dann allenfalls in einer Rede verwendet hat. Aber ich habe dabei sehr viel gelernt. Also die Dialoge oder die Auseinandersetzungen, zum Beispiel Hannes Androsch mit Stefan Koren im Parlament, in der Alleinregierung der SPÖ, das war vom Feinsten natürlich. Da hast Zungen schnalzen können. Diese Dinge sind heute, würde ich sagen, etwas seltener geworden im österreichischen Parlament.
Wir hoffen weiter.
Wir hoffen weiter, dass die Luft nach oben ein bisschen ausgefüllt wird. Aber jedenfalls war das eine interessante Geschichte. Und ich bin dann, ich habe keine Funktion angestrebt. Aber wenn ich sie bekommen habe, habe ich sie ja wirklich versucht, zu 100% auszufüllen. Also man soll Macht, wenn man sie bekommt, auch wirklich verantwortungsbewusst nützen, aber auch wirklich ausüben. Also ich halte nichts davon, dass man dann scheu sagt, ich habe damit nichts zu tun und Ja, ich schaue halt, dass ich möglichst beliebt bin und keine Wellen schlage. Ja, erstens glaube ich, dass Beliebtsein sowieso ein sehr zitterndes Glück ist oder bestenfalls eine kurzfristige Geschichte. Aber ich glaube schon, du hast auch die Verantwortung, daraus etwas zu machen. Also wenn ich mir manchmal was vorwerfe, ist vielleicht in manchen Punkten nicht genug mutig gewesen zu sein. Man hätte manche Dinge vielleicht noch etwas energischer vorantreiben müssen. Und ich würde das auch der heutigen Generation von Politikern empfehlen. Also fürchtet euch nicht, sondern macht was draus. Und ich würde auch junge Leute massiv ersuchen und bitten, geht's hinein, die Politik traut euch was. Tut's die Alten an den Rand drängen. Es ist ja furchtbar, dass jetzt in Amerika 80-Jährige die Macht haben und wie sie sich ausüben, großes Fragezeichen. In Russland, in China hast weit über 70-Jährige an der Macht und zwar zum Teil schon über ein Vierteljahrhundert. Türkei, Indien, überall sind die 80er, 70, 80-Jährigen da. Ich glaube, es ist wirklich Zeit für die Jüngeren, die auch etwas mit der Macht verantwortungsbewusst, nachhaltig, sorgsam, aber auch mutig angehen. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man das versteht.
Ich muss jetzt aber dennoch nachfragen, weil Sie mir zwei Fragen, die ich stellen wollte, schon vorweggenommen haben. Aber die eine Frage war, Sie sagen, wer Macht bekommt, sollte unbedingt davon Gebrauch machen. Und dann schreiben Sie auch, dass Sie manchmal zu wenig Macht ausgeübt haben, für sich erreicht haben. Drängt sich die Frage auf, wo haben Sie quasi Ihre Macht, was immer das ist, damals zu wenig eingesetzt? Wo waren Sie zu wenig mutig, bei welchen Dingen?
Also jetzt fange ich mal trotzdem positiv an. Also zum Beispiel einige Sachen sind wirklich gut gelungen, über die heute kein Mensch redet. Ich habe beispielsweise in der Föderalismusreform haben wir die Bundesstraßen den Ländern geschenkt. Das war früher eine komplette Doppelgleisigkeit. Ich habe aber auch gleichzeitig verlangt, dass uns die Länder um einen Schilling ihre Anteile an den 8 verschiedenen Autobahngesellschaften schenken. Das haben sie gemacht. Ergebnis ist die ASFINAG. Jeder zahlt eine Vignette mit dem PKW, die LKW ist Roadpricing und es funktioniert perfekt. Ich habe das den Deutschen einige Male empfohlen. Die haben zuerst gesagt, naja, wenn die ÖSIS sowas empfehlen, das wird schon nichts sein. Schaut euch einmal an, den Nutzungsgrad und die Qualität der deutschen Infrastruktur, dann weißt du, was man machen kann, wenn man es tut. Oder Zusammenlegung Polizeigendarmerie, jahrzehntelang ein No-Go, wir haben es gemacht, funktioniert perfekt. Nicht haben wir zusammengebracht und es tut mir leid, dass wir zum Beispiel im Bildungssystem ebenfalls einen massiven Abtausch der Kompetenzen machen. Ich würde den Ländern alle Personalkompetenzen geben, also die sollen pro Schüler so und so viel Geld bekommen, natürlich Volksschule weniger wie weiterführende Schulen, aber wertgesichert und dafür sind sie voll verantwortlich. Der Bund konzentriert sich ausschließlich auf die Standards. Was soll nach einer bestimmten Zeit, Pflichtschule oder Gymnasium, Matura, was sind die Standards, die zu erfüllen sind? Oder auch in der Gesundheit. Ich glaube, dass zum Beispiel der Sebastian Kurz hat einen großen Schritt gemacht in der Zusammenlegung einiger Sozialversicherungen. Aber das ist noch immer nicht ganz durchgezogen. Das müsste man machen. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel, dass wir schlecht aufgestellt haben, notwendigen Beitrag für die Ambulanz, für den Ambulanzbesuch. Wir haben das Ambulanzgebühr genannt. Du zahlst heute am Parkplatz wesentlich mehr, als wir damals verlangt haben. Ergebnis, die Ambulanzen sind überfüllt. Und eigentlich ist das falsch, weil der niedergelassene Arzt sollte der erste Kontakt mit den Menschen, mit den Patienten sein. Also ich glaube, da sind wir einfach zu wenig mutig gewesen oder zu wenig engagiert gewesen. Also, aber die Dinge sind ja alle änderbar. Der Vorteil der Demokratie, wenn du dann Fehler machst oder etwas nicht durchziehst, dann kannst du es ein paar Jahre später machen. Also ich glaube, das ist ja der Vorteil auch gegenüber einer Diktatur. Nicht? Du kannst einen Wechsel über eine Wahl kriegen, du kannst die Koalition ändern, du kannst deine Abgeordneten abwählen oder wählen. Aber sozusagen jeder Fehler kann auch wieder korrigiert werden. Das ist anders als bei Autokraten.
Ältere Menschen wie ich erinnern sich natürlich an die Regierungszeit Wolfgang Schüssel. Und es waren ja nicht nur einfache Jahre. Es gab ja auch einen Koalitionspartner, die FPÖ. Und es gab auch einen Jörg Haider. Und es gab auch ein Knittelfeld und ein Platzen dieser Koalition. Man kann sich auch die Turbulenz dieser Zeit ja heute kaum vorstellen. Auch der Beginn dieser Regierungsphase mit diesen sogenannten Sanktionen der 14, heute alles kaum vorstellbar angesichts der Dinge, die zum Beispiel in Ungarn oder in anderen Ländern passieren. Damals haben die einzelnen Mitgliedstaaten, es war nicht die EU, ging ja nicht, ja mit Sanktionen auf die Beteiligung von Jörg Haider an diese, war nicht in der Regierung, aber seine Partei reagiert, kann man sich heute nicht vorstellen, wenn Sie jetzt zurückblicken. Kommt Ihnen das ein bisschen surreal vor, was damals passiert ist?
Ja, das war damals eigentlich eine wirklich für mich persönlich und ich glaube auch für die Ursula Plasnik, die damals ja bei uns gearbeitet hat als Kabinettschefin im Bundeskanzleramt. Das war eine furchtbare Zeit. Also das waren ja nicht sogenannte Sanktionen, das waren wirkliche Sanktionen. Das sind, und zwar nicht nur gegen die Regierung, sondern gegen Österreicher. Da ist ein Tourismusboykott verkündet worden. Da sind Schulklassen ausgeladen worden. Da ist aufgerufen worden, man soll Österreich boykottieren. Da sind Kandidaten, und zwar von allen politischen Richtungen, blockiert worden, wenn sie sich zum Beispiel bei einer internationalen Bewerbung angestellt haben oder sich beworben haben. Also es waren echte Sanktionen und man wollte natürlich, das muss man schon auch mit aller Brutalität so nennen. Man wollte eigentlich einen Regimewechsel von außen erzwingen. Also ehrlich gesagt, die Amerikaner haben das etliche Mal auch außenpolitisch probiert. Also die Erfolge sind, würde ich mal sagen, gering oder eben jedenfalls bescheiden. Und zum ersten Mal haben damals die 14 anderen EU-Mitglieder einen solchen Regierungswechsel erzwingen wollen. Zum Teil mit Unterstützung oder wohlwollender Unterstützung oder Augenzwinkern vom Inland her. Aber das ändert nichts daran. Der Hauptpunkt war, und ich halte das eigentlich für eine wirkliche Sünde wider den europäischen Geist, dass man eine Regierung, bevor sie eigentlich noch das Amt angetreten hat und möglicherweise einen Blödsinn gemacht hat, die Sorgen hätte ich ja gut verstanden, nicht? Weil das ist ja keine Frage. Niemand will, dass beispielsweise in Österreich eine Regierung ans Ruder kommt, die plötzlich Europa in Frage stellt. Daher war ja auch mir und uns so wichtig, von Beginn weg klarzumachen, das ist eine proeuropäische Regierung, die sich weiter am Ausbau und der Vertiefung der Europäischen Union beteiligen will. Und die auch die Erweiterung um unsere Nachbarstaaten bewusst unterstützt und vorantreibt. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu heute. Die heutige FPÖ ist genau an diesem Punkt gescheitert bei der Regierungsbildung, weil der Herr Kickl, der auch übrigens damals und auch später immer gegen meine Zusammenarbeit mit Susanne Ries oder mit Hubert Gorbach oder Uschi Haubner agitiert hat und intrigiert hat, dass der genau diese pro-europäische Linie nie mittragen wollte. Und man darf auch nicht vergessen, wir hatten ja übrigens im Jahr 2000 einen fix und fertig ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPÖ. Ich habe das ja selber verhandelt. Das war ein guter Kompromiss. Der ist dann im Parteivorstand der SPÖ mit 2/3 Mehrheit abgelehnt worden. Obwohl der Parteivorsitzende Viktor Klima, über den ich nie ein schlechtes Wort verliere, der wollte das, der hat das auch nachdrücklich argumentiert und positiv im Parteivorstand vorgeschlagen. Die Mehrheit, 2/3 haben das abgelehnt. Erst dann haben wir mit den Freiheitlichen wirklich ernsthaft zu verhandeln begonnen und haben innerhalb von 2 Wochen, die haben wir praktisch alles akzeptiert, haben einige Zusatzwünsche gehabt, die haben wir natürlich hineingenommen, so sie finanzierbar gewesen sind. Und es war eine ganz gute Regierung. Wir haben innerhalb von 18 Monaten ein drohendes Budgetdefizit von 5% auf 0 gesenkt. Und zwar ohne, dass jemand verarmt wäre oder dass das Land zugrunde gegangen wäre, ganz im Gegenteil. 2-3 Jahre später war Österreich in den deutschen Zeitungen genannt das bessere Deutschland. Da haben sie gedacht, wie habt ihr das gemacht? Also nochmal, mit einer vernünftigen, guten Zusammenarbeit und einer klugen Politik kannst du sehr viel bewegen. Und die Politik ist auch eine Macht, die Gutes schaffen kann. Und die Gutes zusammenbringen kann. Und ich bin auch überzeugt, dass die meisten Politiker, welcher Parteien auch immer, diese Ambition haben, das Land weiterzubringen und nicht das Land zu schädigen oder irgendwas runterzuziehen.
Sie schreiben auch in einem Absatz Ihres Buches, beschreiben Sie auch eben, wie man von 5% drohenden Defizit auf 0 runterkommen kann. Man kann das auch ein bisschen als Kritik an dem jetzigen Zustand oder der jetzigen Ambition dieser Regierung beschreiben, die von einem weniger hohen drohenden Defizit nicht auf null runterkommen will, sondern auf 3, irgendwas und mit Mühen. Wenn ich das jetzt als Kritik an der mangelnden Ambition dieser Regierung interpretiere, würden Sie mir da widersprechen?
Naja, insofern würde ich es ergänzen, weil ich es einmal sehr positiv finde, dass es diese Regierung gibt. Überlegt einmal, die haben ein halbes Jahr verhandelt. Die erste, der Vorgänger vom Christian Stocker, hat das nicht zusammengebracht, diese Koalition zu dritt. Ehrlich gesagt, das war nicht sehr schlau, 200 Leute einmal zu bitten, sie sollen 300 Ideen auf 400 Seiten zusammenstellen, von denen wahrscheinlich 90% nicht wirklich finanzierbar gewesen wären. Das heißt, du musst schon auch führen und quasi auch die Dinge so in die Hand nehmen, dass da was rauskommen kann. Dann war die Verhandlungsphase mit, weil das gescheitert ist, die Verhandlungsphase mit den Freiheitlichen, wo dann jeder gesehen hat, mit denen geht es eben nicht. Du kannst in Österreich nicht auf einmal eine 180-Grad-Wendung zu Europa vornehmen und gleichzeitig aber auch nicht bereit sein, notwendige Reformen umzusetzen. Die FPÖ war ja dazu überhaupt nicht bereit. Und jetzt hat der Christian Stocker immerhin in kurzer Zeit diese Dreierkonstellation zustande gebracht. Sie haben in ein paar Wochen ein Budget gemacht fürs heurige Jahr. Das finde ich eigentlich schon sehr positiv. Und das ist auch noch nicht jetzt das Ende. Wir haben ja nicht in den ersten 3 Wochen jetzt alles geschafft, sondern wir haben halt wirklich konsequent, jede Woche ist eine wichtige Reform durch den Ministerrat gegangen. Ich glaube auch, dass die heutige Regierung mit fieberhaft dran arbeitet, zum Beispiel auch für den Herbst, die notwendigen Dinge auf die Reihe zu bringen, dass das Parlament dann die notwendigen weiteren Schritte setzen wird. Also man sollte ihnen auch wirklich so den Benefit of the Doubt, also im Zweifel, die Chance zu billigen, dass sie das zusammenbringen können. Hängt natürlich auch sehr davon ab, ob die 3 Koalitionspartner, die sehr unterschiedlich gestrickt sind, dass die das auch gemeinsam zusammenbringen und dass sie sich so einen gemeinsamen Spirit finden. Das brauchst du nämlich, nicht? Weil das ist schon schwierig. Du hast die Probleme innen, den Druck von außen, Ukraine-Krieg, Zoll-Auseinandersetzung mit den Amerikanern, die Migration ist noch immer nicht beendet. Möglicherweise hast du Drohungen von Hackern. Ich war bei einem der großen deutschen Energieversorger, 12 Jahre im Aufsichtsrat, im letzten Jahr, also vor 2 Jahren bin ich ausgeschieden, hatten wir 40.000 Angriffe von Hackern gegen unser System. Davon waren einige hundert wirklich schwere, massive Angriffe, die wir Gott sei Dank alle abwehren konnten. Aber das ist schon eine Bedrohung, der man bewusst sein muss und wo man gegensteuern muss. Daher muss da in die Verteidigung, in die Sicherheit, in die Resilienz investieren. Die Zeiten sind vorbei, wo wir eine Friedensdividende gehabt haben seit dem Ende des Kalten Kriegs. Schutzschirm der Amerikaner, Trittbrettfeuerer, hurra, kann nichts passieren. Diese Zeiten sind vorbei. Also du musst schon den Dingen ins Auge sehen.
Wenn wir jetzt quasi schon auf der internationalen Ebene unter Bedrohung sind, gibt es ja eine weitere Bedrohung. Das, was man in Europa jahrzehntelang für fix angenommen hat, dass es hier eine transatlantische Achse gibt, Europa, Amerika, Nordatlantik, NATO etc. Auch diese Dinge sind ja in Frage gestellt durch einen sehr erratisch agierenden amerikanischen Präsidenten.
Ja, aber es ist nicht nur, ich bin immer dagegen, alles immer sofort zu personalisieren. Das ist nicht Trump allein. Du hast schon auch eine Grundstimmung bei vielen Amerikanern, auch bei früheren Präsidenten, dass sie sehen, dass die große Auseinandersetzung, das war noch vor dem Überfall, vor dem letzten Überfall Russlands auf die Ukraine, dass die große Auseinandersetzung sich im Pazifik abspielen wird und dass daher schon schrittweise die Europäer mehr Verantwortung übernehmen müssen für ihre eigene Sicherheit. Wir haben seit dem Ende des Kalten Kriegs eine Friedensdividende von fast 2.000 Milliarden Euro gehabt. Die Armeen sind halbiert, zum Teil noch stärker zurückgefahren, Deutschland etwa. Die deutsche Armee war zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung 550.000 Soldaten, heute sind sie 180 oder 185.000. Also das muss man mal sehen, wie das war. Also das hat George W. Bush schon kritisiert, Obama, Clinton, alle haben das kritisiert und Trump natürlich noch massiver. Und wir sind jetzt aufgewacht, vor allem seit 2022 Überfall auf die Ukraine. Also das ist evident. Auf der anderen Seite ist es auch ja interessant, dass wir damit zurückkehren zu den Anfängen der europäischen Integrationsidee. Ganz am Anfang, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja 5 Jahre später, 1950, die Idee der europäischen Verteidigungsgemeinschaft entstanden. Das wollte man eigentlich als erstes machen, und zwar wiederum mit den Deutschen, Franzosen, Benelux, Italien. Und die Idee war sozusagen, bevor man noch die europäische Wirtschaftsgemeinschaft schafft, dass man sozusagen eine Verteidigungsgemeinschaft schafft. Es war auch schon Koreakrieg, Kalter Krieg hat begonnen. Also man hat gewusst, die Zeiten sind vorbei, wo die Sowjetunion noch ein Partner sein kann. Das ist dann in der französischen Nationalversammlung gescheitert. Und dann hat man, übrigens Adenauer damals in Panik, ne? Der hat damals wirklich gesagt, das ist meine dunkelste Stunde. Und wir haben, ist auch interessant, wir haben ja die Protokolle des ÖVP-Parlamentsclubs 45 bis 55 angeschaut, wie ich eine Zeit lang Clubobmann war. Das ist hochinteressant, sich diese, die haben damals mitstenografiert und daher sind das sehr ausführliche Protokolle gewesen. In jeder Sitzung hat es einen massiven, großen, tiefen außenpolitischen Bericht gegeben, also von Karl Gruber, Außenminister, oder später dann Herr Leopold Figl. Das war hochinteressant. In jeder Sitzung ist wirklich über die geopolitische Situation referiert worden. Das, ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass das heute ähnlich gemacht würde, was nicht der Fall ist. Das heißt, man muss das wirklich viel ernster nehmen. Und die haben das gewusst. Die haben auch gewusst, die wahre Bedrohung ist natürlich die Sowjetunion. Und ich bin deswegen auch so ein amerikophiler Freund gewesen, weil die Amerikaner uns natürlich immer geschützt haben gegen die Russen, gegen die Sowjets. Und die Amerikaner haben uns geholfen beim Wiederaufbau, Marshallplan. Die haben 1,5% ihrer Wirtschaftskraft investiert, um die früheren Feinde wirtschaftlich wieder aufzubauen. Und der Unterschied, meine, Österreich war eines der großen Benefiter, der großen Vorteilsnehmer vom Marshallplan. Der Vorteil, den sieht man am besten, wie die anderen Länder, Tschechien, Slowaken, Ungarn, Polen, die das nicht gehabt haben. Die waren ja früher in der Zwischenkriegszeit wirtschaftlich viel stärker als wir. Und die sind dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten sind die massiv zurückgefallen. Wir haben die überholt. Mit einem Tempo, wir sind 3-4 Mal davongezogen im Volumen. Das heißt, die Amerikaner haben uns Sicherheit gegeben, haben uns wirtschaftlich geholfen, haben uns kulturell viel gegeben. Und das tue ich jetzt nicht sofort wieder in den Mistkübel werfen, weil halt der Donald Trump ein erratischer, seltsamer Typ ist, der glaubt, dass die Situation nur mit Gewinnern und Verlierern, Win or Lose, Deals und solche Sachen zusammenhängt. Ich glaube, dass noch immer eigentlich die Kooperation viel besser ist als die Konfrontation. Kooperation kann wirklich Gewinner auf allen Seiten erzeugen. Und die Konfrontation, da gewinnt einer vielleicht, bin ja gar nicht so sicher, ob auch der Sieger einer Konfrontation wirklich gewinnt, nehmt es nur die Russen her, Putin, was gewinnt der jetzt? Er gewinnt ein paar Quadratkilometer Mondlandschaften, in denen niemand für die nächsten 50 Jahre überhaupt leben und wohnen kann oder arbeiten kann. Super Sieg, großartig, ne? Da 1 Million Tote und Verkrüppelte auf russischer Seite bisher. Ist doch kein Sieg. Oder wenn das ein Sieg ist, na dann danke. Also daher, ich glaube, Kooperation, Zusammenarbeit, Globalisierung, internationale gemeinschaftliche Anstrengungen, um die Probleme, die wir haben, von Pandemie bis Klima und, zu lösen, ist doch 10-mal effizienter. Und deswegen werfe ich nicht alles sofort in den Mistkübel, was die Beziehungen mit Amerika betrifft. Wer weiß, in 18 Monaten sind die Midterm-Elections, die Zwischenwahlen, die können möglicherweise schon wieder ein ganz anderes Verhältnis bringen. Trump wird noch immer da sein, aber er wird vielleicht keine Mehrheit mehr im Kongress haben. Dann tut er sich schon viel schwerer. Und ich bin auch nicht sicher, wie diese Zollkonfrontation wirklich ausgeht. Die Amerikaner sind ja massiv weniger interessiert, als ob jetzt Grönland erobern würde oder Panama, das ist ihnen wurscht. Da haben die meisten amerikanischen Wähler das Grundgefühl, also okay, da sagt dann auch halt, ja, wo der Bartl den Most holt, das wird belächelt und auch nicht wahnsinnig ernst genommen. Aber die Wirtschaft, das Einkommen, die Inflation, das sind die Themen, die die Amerikaner wirklich interessieren und auch wirklich spüren. Und mit der Linie wird jedenfalls Donald Trump keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Das traue ich mir als Ökonom mit Fug und Recht zu behaupten.
Ich glaube, Sie haben Donald Trump nie persönlich getroffen, aber Sie haben die andere Seite, Sie haben Putin persönlich getroffen. Es gibt diese berühmten, im Fernsehen hat man das gesehen, Bilder, wir sind gemeinsam mit ihm in St. Anton mit Lift fahren, wie es dann irgendwie über die Pisten wagemutig herunterteufeln, bis die Sicherheitskräfte, es wird auch im Buch beschrieben, also von 10 dann nur noch 2 übergeblieben sind, nämlich von den Russischen, weil Wolfgang Schüssel auch gut Ski fährt, Putin natürlich auch gut Ski fährt und keiner wollte langsamer sein als der andere. Und sie sind mit ihm im Lift gefahren und so und haben geplaudert und wie ist der? Der kann ja gut Deutsch. Hat ja auch in Niederösterreich Winterurlaub gemacht mit seiner Familie Putin vor Jahrzehnten.
Also erstens einmal, das wahre Match war nicht Schüssel gegen Putin beim Skifahren, sondern Karl Schranz, der ja in St. Anton zu Hause ist. Der war an der Spitze dieser...
Der war schneller als ihr beiden.
Naja, selbstverständlich. Und dahinter Tigachev, das ist der Präsident des russischen Winterolympischen Komitees, der war damals der Konkurrent früher von Karl Schranz, also die zwei haben sich gematcht. Wir sind Putin dahinter und ich bin dann mit Peter Schröcksnadl dahinter gefahren. Ich habe aber eher sehr gefürchtet, weil wie gesagt, links und rechts sind russische Sicherheitsbeamte gefahren, Bodyguards mit Maschinenpistolen und immer gedacht, um Gottes Willen, wenn die hinfliegen und da löst sich irgendwas. Also das ist nicht wirklich sehr überzeugend und das war auch so, ne? Die Hälfte oder zwei Drittel dieser Sicherheitsleute sind auch wirklich ausgefallen.
Sie schreiben 8 von 10, bitte.
Also keine Details.
Ich will nur beweisen, dass ich das Buch gelesen
habe. Ja, wunderbar, das spricht absolut für den brillanten Rechercheur. Nein, aber Putin war damals ein ganz anderer Mensch. Also ich sage das ganz offen, die Gespräche haben, das ist auch, bin auch nicht der Einzige am Lift gewesen, also das können auch andere bestätigen. Er hat damals ausdrücklich gesagt, er will Russland in Richtung Europa führen. Ein Jahr später hielt er, damit wir das Skifahren wegkriegen, ein Jahr später hielt er vor dem Deutschen Bundestag eine Rede, 2001, das musst du nachlesen, bitte Standing Ovations aller Fraktionen im Deutschen Bundestag. Das war eine sensationelle Rede, wo du jedes Wort unterschreiben konntest. Also ich glaube auch, dass das ernst gemeint war und dann hat sie irgendwann einmal, ist das komplett gekippt. Und dann ist es schrittweise natürlich mit der Orangen Revolution in der Ukraine, mit auch der Wiederwahl Putins 2011. Da hat es dann, wo es Massendemonstrationen in Moskau auf einmal gegeben hat, da ist dann plötzlich, ist es gekippt. Und hat plötzlich gemerkt, halt, das kann gefährlich werden. Und da, er ist ja immer autokratischer geworden, hat immer mehr zugemacht. Ich habe ihn auch später einige Male noch getroffen und es war dann immer schwieriger, auch ein offenes Gespräch zu führen. Er ist ja einer, der durchaus zum Unterschied von anderen großen Regierungschefs oder Präsidenten liebt es ja zum Beispiel mit der internationalen Presse zu diskutieren. Das an Waldeck-Konferenz waren alle internationalen Journalisten akkreditiert und da ist er dort gesessen, 2 Stunden diskutiert. Jede Frage war zugelassen, er hat jetzt seine Parolen dort gepredigt, hat aber auf jede Frage, ohne ein Blatt Papier Notizen zu haben, auf eine Antwort gewusst. Und das hat sich massiv verschärft. Ich glaube auch, dass die Corona-Zeit noch eine zusätzliche Verschärfung war. Da ist er mit einem Oligarchen, mit einem Freund, einem Jugendfreund, ein paar Monate in einer Datscha bei St. Petersburg quasi zerniert in Quarantäne gewesen. Und da ist es dann, glaube ich, überhaupt gekippt. Also vor allem in diese richtige imperialistische, nationalistisch-kolonialistische Phase, die eigentlich unglaublich ist. Also, dass die nicht international viel stärker auch kritisiert wird von nicht jetzt von der Europäischen Union und von Amerika, sondern von anderen asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen Staaten, wundert mich eigentlich, weil das ist ja ungeheuerlich, was da passiert. Nicht? Was eigentlich locker erklärt wird,
die Ukraine hat kein Lebensrecht, das ist quasi eine Kolonie, die sollen gefälligst einen Regime-Change machen, die sollen sich demilitarisieren, die sollen eine Sicherheitszone, Pufferzone von einigen hundert Kilometern einräumen. Das Ganze erinnert wirklich wahnsinnig stark an den Winterkrieg 1939, den Stalin gegen zunächst, also die baltischen Staaten sind gleich eingeknickt, aber gegen Finnland geführt hat. Und das ist unglaublich geradezu. Nicht? Auch damals hat Stalin geglaubt, er würde in ein paar Wochen ganz Helsinki, ganz Finnland unter Kontrolle bekommen. Beim ersten Schuss werden die Finnen die Hände heben und sagen, wir ergeben uns und die Kommunisten werden die Macht übernehmen. Na, die Finnen haben gekämpft und nach 3 Monaten waren 250.000 Tote sowjetische Soldaten zu verzeichnen und noch einmal so viele Verwundete. Die Finnen haben trotzdem Konzessionen machen müssen, aber Sieger waren die Russen nicht. Und ich glaube, dass das eine völlige Verkennung der Situation ist. Und ich hoffe auch sehr, dass die Amerikaner, die natürlich der entscheidende Mitfaktor sind, so wie die Europäer, um die Ukraine zu unterstützen, dass die Amerikaner sich auch ihrer Verantwortung wieder bewusst werden, dass man einem Diktator es nicht erlauben darf, das Völkerrecht so mit Füßen zu treten und den Freiheitswillen oder den Selbstbehauptungswillen eines Volkes in den Staub zu treten.
Erinnert sich das jetzt historisch ein bisschen weit hergeholt, aber doch an die Jahre 38, 39 mit dem Appeasement, wo man quasi einem Diktator halt Schritt für Schritt, also wegen Österreich werden wir nicht einen Weltkrieg anfangen und wegen der deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei auch nicht und Münchner Abkommen etc., bis halt der Punkt erreicht war, den Hitler damals eben nicht gesehen hat, Polen, dass dann der Krieg mit England beginnt. Erinnert sich das fern oder düster an diese Zeit und an dieses ewige Schritt für Schritt nachgeben, wo man halt irgendwann einmal einen Punkt hat, wo das nicht mehr gehen darf?
Ja, es ist vor allem auch wieder interessant, wenn du die Protokolle des ÖVP-Clubs aus diesen ersten 10 Jahren siehst. Beim ersten Auslandsbesuch Figel in Paris, in Washington, Raab in London, in Paris, Washington. Immer das Thema, werdet ihr uns noch einmal allein lassen, wenn etwas passiert? Und die klare Antwort damals war, nein, diesmal werden wir bei euch sein. Diesmal werden wir an eurer Seite bleiben. Und auch interessant, dass zum Beispiel der französische damalige Ministerpräsident ausdrücklich Hochachtung vor Schuschnigg und Dollfuss ausgesprochen hat, weil die ihn mit ihren Möglichkeiten sich damals gegen Hitler zur Wehr gesetzt haben. Aber ich bin ganz deiner Meinung, dass natürlich es ein fataler Fehler gewesen ist, quasi immer wieder nachzugeben. Das ist überhaupt ein massiver Fehler gewesen und wahrscheinlich war es auch falsch, offen gestanden jetzt für die heutige Zeit, war auch falsch, beispielsweise in Bukarest 2008, als die Diskussion um die Ukraine schon gelaufen ist, ob die Ukraine eine Perspektive hat als mögliches NATO-Mitglied, dass man damals gesagt hat, nein, das kommt nicht in Frage, irgendwann einmal in ferner Zukunft vielleicht, aber jetzt nicht. Das hat den fatalen Eindruck erweckt. Die Russen haben es erstens nicht geglaubt. Ne? Putin hat gesagt, das ist ja nur Schmäh. In Wahrheit wollen die natürlich die NATO-Mitgliedschaft ihnen geben. Und wir wollen das nicht. Und gleichzeitig war aber auch die Botschaft da, es ist nicht ernst gemeint. Die notwendige Sicherheit, die der Artikel 5 gibt, ist nicht gegeben worden. Also das ist, glaube ich, falsch. Ne? Du musst deine Rede sei ja, ja, nein, nein. Im Nachhinein ist man natürlich vielleicht gescheiter. Damals war die Begründung, man will sozusagen eigentlich nicht einen Schritt setzen, der möglicherweise dann die Russen extrem treffen würde. Und man wollte das eigentlich, Merkel und Sarkozy wollten das damals eben, oder Hollande war es damals, man wollte das bewusst eigentlich hinausschieben. Aber es war wahrscheinlich falsch. Kann jetzt auch nicht sagen, wäre das damals anders gelaufen, dann wäre dieser Überfall nicht passiert. Kann ich auch nicht sagen. Aber jedenfalls sind die Dinge, die man lernen kann von 1938, schon auch immer noch gegenwärtig.
Es gibt in der Diskussion immer wieder den Hinweis, den man ja gar nicht hören mag und gar nicht glauben mag, weil wir zuversichtlich sind und hoffnungsfroh, wo gesagt wird, in 2, 3, 4 Jahren ist Russland bereit, Europa oder Teile Europas, baltische Staaten anzugreifen und es droht ein Krieg. Würden Sie das so pessimistisch, so wenig zuversichtlich einschätzen oder wird da auch übertrieben? Oder ist es tatsächlich ein realistisches Szenario, das wir heute uns gar nicht zu denken wagen?
Ja gut, ich antworte mit einer Gegenfrage. Also wenn aber die und die russische Armee, man Putin hat ja mittlerweile schon 2 komplette Armeen verloren, hat allerdings jetzt auch mehr, doppelt so viele Soldaten unter Waffen wie am Beginn. Er hat jetzt ungefähr 1,5 Millionen Soldaten und kommt aber trotzdem nicht sehr viel weiter. Noch einmal, also die großartigen Erfolge am Schlachtfeld sehe ich nicht. Also warum jetzt auf einmal Putin die nächste Konfrontation mit einem frischen und viel mächtigeren Gegner als den Ukrainern anfangen sollte, erschließt sich mir nicht ohne weiteres. Aber jedenfalls, das ist der Punkt, nicht civis pacem parabellum. Du musst dich vorbereiten drauf. Und das ist, glaube ich, genau das, was die Finnen und die Skandinavier, die Schweden auch gezeigt haben. Nicht? Die waren nicht bündnistreu, so wie wir. Die waren also nicht gebunden in einer Militärallianz. Sie waren auch nicht mehr neutral in dem Sinn. Aber die sind heute NATO-Mitglieder und die investieren auf Teufel komm heraus in ihre eigene Sicherheit. Sie haben natürlich auch eine direkte Grenze, 1800 Kilometer gemeinsame Grenze haben die Finnen und die Balten haben eine etwas kürzere, aber genauso fragile Grenze, noch dazu mit dem Suwalki-Korridor, eine ganz besonders gefährliche Situation dort mit Kaliningrad. Also die sind viel wachsamer als wir. Und ich glaube, das ist schon der Punkt, dass wir Europäer uns für einen solchen Fall vorbereiten müssen, ohne jetzt in ein Kriegsgeschrei auszubrechen. Wir tun nicht aufrüsten, sondern wir tun derzeit mühsam nachrüsten. Wir haben die Armeen mehr als halbiert und es geht eben nicht mehr. Und du weißt auch, dass du mit die heutigen Auseinandersetzungen anders führen musst. Da geht's nicht mehr um die großen Panzerschlachten, sondern da geht's um Hightech, da geht's um Information, da geht's um Logistik, da geht's um technische Möglichkeiten, die wir ja nicht einmal noch annähernd begriffen haben. Und zum Teil auch die Deutschen sind jetzt mühsam dabei, das zu lernen. Ich finde es daher auch richtig, dass Friedrich Merz am Beginn eigentlich seiner, bevor er noch Kanzler geworden ist, sofort begonnen hat, da ein massives Investitionsprogramm für die Nachrüstung der deutschen Bundeswehr von immerhin über 500 Milliarden für die nächsten 10 Jahre in Bewegung gebracht zu haben. Ich halte es für völlig richtig. Nicht, weil ich glaube, dass jetzt die Russen übermorgen oder in 2 oder 3 Jahren angreifen werden, sondern um zu verhindern, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass sie uns sinnvoll angreifen können oder mit einigermaßen Erfolgsaussicht angreifen können. Deswegen muss man Abschreckung haben. Und die kriegst du nicht durch papierene Resolutionen oder durch eine Behauptung, es wird schon nichts passieren oder wir sind neutral, sondern das kriegst du nur, indem du gemeinsam dich entwickelst. Und ich glaube wiederum, dass es wichtig wäre, dass die Europäische Union hier die Abhängigkeiten verringert. Es ist ja auch nicht sinnvoll, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Nachrüstung oder in der Verbesserung oder Sicherheit 80% unserer Waffen von den Amerikanern kaufen. Das ist ja die nächste Abhängigkeit. Und dann die Amerikaner sagen, dann wir schicken euch aber die notwendige Software nicht mehr oder die Ersatzteile werden oder der Service wird nicht mehr geregelt, wenn ihr nicht pariert. Na, das ist die gleiche Abhängigkeit wie von Russengas oder von China-Chips. Deswegen glaube ich, Europa muss lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Das kann ein Land alleine nicht mehr machen. Aber gemeinsam sind wir stärker.
Jetzt haben wir unsere Zeit schon längst überschritten. Jetzt könnte man jede Menge Fragen stellen. Eurofighter, Neutralität etc. Diese Kisten wollen wir aber jetzt, glaube ich, nicht aufmachen, weil auch das war ja damals ein sehr umstrittenes Thema in Ihrer Regierungszeit, diese Anschaffung der Eurofighter. Wahrscheinlich maßgeblich an der Niederlage 2006-2007 beteiligt, wo plakatiert wurde Sozialfighter statt Eurofighter, was auch immer. Wollen wir jetzt nicht aufmachen. Auch die Neutralitätsdiskussion wollen wir nicht führen. Auch historisch wollen wir sie nicht führen, aber wenn die Kamera dann abgeschalten ist, hätte ich dann noch eine Frage zu einer relativ aktuellen Sache. Jetzt galten ja sie, muss ja nicht stimmen, aber kann schon sein, doch ein wenig als Mentor von Sebastian Kurz. Also zumindest haben sie gelegentlich miteinander telefoniert. Und wenn jetzt uns niemand zuhört, außer sie, exklusive Information steht auch so nicht im Buch drinnen. Was ist da los? Was wird da sein?
Also erst nur zu den Eurofightern sage ich schon was dazu. Die Eurofighter, das kann ich ja nicht so stehen lassen. Die Eurofighter war, finde ich, eine goldrichtige Entscheidung.
Ich wollte ja nicht das Gegenteil sagen.
Nein, eh nicht, aber ich sag's ja deswegen ganz bewusst. Ich wollte damals eben kein Gerät, aus das quasi dritte, vierte Generation ist, sondern ein top-taugliches Gerät europäischer Produktion, um sozusagen auch diese beginnende europäische Zusammenarbeit eigentlich zu fördern und zugleich den Einstieg, wir haben ja damals massive und gute Gegengeschäfte vereinbart, über 200%, die sind auch alle gekommen, sogar übererfüllt worden, und mit dem haben wir den Einstieg für die Zulieferung in die europäische und internationale Flugzeugindustrie geschafft. Also das muss man auch dazu sagen, das wird heute alles gering geschätzt. Ja, es hat ja 3 Untersuchungsausschüsse gegeben und Korruptionsverdacht. Ich war dabei. Gar nichts ist daran herhaften geblieben. Es ist nichts zur Anklage gekommen, ist überhaupt nichts bewiesen. Das Einzige, dass diese Deppen nachher, damit einige Kritiker besänftigt werden, haben es, glaube ich, rapid mit 5 Millionen unterstützt, weil sie glaubt haben, dann wird Gusenbauer, weil er im Rapid-Kuratorium drinnen sitzt, die Kritik am Eurofighter beenden. Blödsinn, ne? Das war wirklich komplett daneben. Ist auch keine Korruption, ist eher nur ausgeschmissenes Geld gewesen. Aber die Eurofighter waren eine sinnvolle Geschichte und die hat uns immerhin 20 Jahre oder über 20 Jahre jetzt eine vernünftige Luftraumüberwachung beschert. Und wir werden das jetzt auch wiederum weiterbauen müssen. Ich bin ja überhaupt auch der Meinung, gescheit wäre, eine regionale Luftraumüberwachung zu machen. Entschuldige, wenn unsere Eurofighter in Zeltweg aufsteigen und einmal wirklich Gas geben, müssen sie aufpassen, dass gleich mal eine Kurve machen, sonst überschreiten sie ja schon die Grenze zur Tschechoslowakei, zur Tschechischen Republik oder nach Slowenien. Also es wäre wirklich gescheit, eine räumliche, regionale, gemeinsame Verteidigung zu machen. Hat auch nichts mit Neutralität zu tun. Weil es ist ja rein defensiv, nicht? Wir sind ja nur, ja, wir machen es übrigens ja auch, wenn irgendeine internationale Geschichte ist, eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, Davos, ein Wirtschaftstreffen oder Olympische Spiele, dann wird eine gemeinsame regionale Luftraumverteidigung gemacht. Also warum nicht gleich und nicht gleich gemeinsam billiger, effizienter und letztlich auch sinnvoller? Zu kurz, also erstens vom Mentor würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist richtig, ich habe etliche Male mit ihm Kontakt gehabt und noch immer. Ich glaube, dass er auch ein unglaubliches Talent ist und gewesen ist und auch viel Positives bewirkt hat. Also zum Beispiel viele junge Leute in die Politik hereingezogen, die sonst nie gekommen wären. Das finde ich auch gut. Also er hat die Partei geöffnet. Du kannst als Volkspartei dich nicht nur auf bestimmte einzelne Gruppen und Segmente konzentrieren. Du musst wirklich aufmachen. Und das hat er, glaube ich, sehr gut gemacht. Ich finde, dass diese Entscheidung jetzt in der zweiten Instanz wirklich, ich bin selber Jurist, hoch angebracht war. Ich finde es auch ganz schlecht, dass das eingerissen ist, dass man bei Untersuchungsausschüssen immer so fragt, dass möglicherweise dann nachher eine Anklage oder Anzeige und dann natürlich auch eine Verfolgung durch Staatsanwälte entstehen kann. Ich halte es für ganz falsch. Ich glaube auch, dass wir aufhören sollten, Politiker immer in die Strafrechtsnähe zu rücken. Ich glaube nach wie vor, jeder Politiker, welcher Partei auch immer, bemüht sich, Gutes für das Land zu bewegen. Und wir sollten die Justiz da wirklich außen vor lassen. Die politische Auseinandersetzung gehört im Parlament ausgetragen und nicht vor den Gerichten, vor den Staatsanwälten. Und dass man bitte eine simple Frage: Sind Sie involviert oder informiert gewesen bei einer Personalbesetzung? Ich hätte mich ja hingestellt, dann als Bundeskanzler, ich gesagt, na, was haben Sie gehabt? Na, selbstverständlich, ich bin Bundeskanzler. Die ÖBAG gehört zu 100% dem Bund. Ich muss mich doch informieren und darum kümmern, was mit den Steuerzahler Anteilen geschieht. Natürlich der Aktienrechte, ich entscheide der Aufsichtsrat, aber natürlich muss ich mich darum kümmern. Würde ich das nicht tun, wie würden Sie in der Opposition mich an den Pranger stellen und zu Recht?
Was hat er gesagt? Sagt, ja, war informiert und involviert, aber, und dann hat er irgendwas anderes gesagt, offensichtlich in der Sorge, es könnte missverstanden werden, dass er das Aktienrecht aushebeln würde. Und endlich hat dann ein Richter, die zweite Richter gesagt, okay, damit ist jedenfalls der Tatbestand der falschen Zeugenaussage nicht erfüllt. Mehr weiß ja nicht. Muss man da monatelang, jahrelang ermitteln als Staatsanwalt oder Welte, Staatsanwälte, Plural? Muss man da bitte hunderte Zeugen einvernehmen? Muss man da tausende Seiten Akten erzeugen? Ich meine, das ist doch lächerlich. Das ist eine politische Auseinandersetzung. Die Opposition kann das kritisieren. Oder kann das bejubeln, die Regierungsfraktion, aber das hat doch nichts mit dem Strafrecht zu tun. Genauso auch die Inseratengeschichte. Bitte, im damaligen Zeitpunkt, ich habe das ja nie gemacht, sage ich auch offen dazu, mir war das wurscht, wie die Umfragen sind. Oder Inserate haben wir eigentlich minimale höchstens geschaltet. Aber bitte, zum damaligen Zeitpunkt war Kurz in allen Umfragen wurscht, wer es gemacht hat, weit vorn. Warum sollte er anordnen, dass jetzt dem Finanzministerium extra noch einmal eine Umfrage extra für den Herrn Fellner, eine der etwas schwierigeren Persönlichkeiten im österreichischen Medienwesen, wie ich behaupte, machen oder anschaffen. Also was, das ist alles so weit hergeholt. Noch einmal, das kann man auch kritisieren, selbstverständlich, aber das gehört politisch ausgetragen und doch nicht immer sofort vor dem strafrechtlich an den Pranger gestellt. Oder ein Abgeordneter. Also ein Abgeordneter, in der Verfassung steht drinnen, ein Abgeordneter ist in der Ausübung seines Amtes immun. Da kann ein Staatsanwalt überhaupt nichts machen, ein Richter überhaupt nichts machen. Und das Interessante ist, und ich meine, nur mal, wenn er bei einem Sprechtag ein Abgeordneter angefragt wird von einem Parteifreund oder wem immer, kannst du dich erkundigen, ob ich eine Chance habe bei einer Bewerbung. Na, natürlich macht man das. Ja, ob nutzt oder nicht nutzt, weißt du auch vorher nicht. Die meisten Sachen gehen eh automatisch, auch ohne Intervention. Und die Bürger erwarten natürlich auch, dass dein Abgeordneter sich kümmert um ein Anliegen. Ob das jetzt der Wohnbaukredit ist, ob das eine Beschleunigung eines Verfahrens beim Bürgermeister ist und. Ja, okay. Aber in Ausübung eines Amtes, einer politischen Tätigkeit, ist ein Abgeordneter immun. Dass der Immunitätsausschuss mittlerweile selber der Meinung ist, dass man ausliefern soll, wann nur ein Antrag kommt, verstehe ich nicht. Ich finde, die Politiker sollten schon selber sich auch selber ernst nehmen. Da gehört eben dazu auch die Gehälter. Wir haben eine Bezügepyramide gemacht, ein Abgeordneter soll so viel verdienen wie ein Sektionschef. Dann ist jedes Mal eine Diskussion gekommen im Boulevard, die Politiker erhöhen sich schon wieder ihre Bezüge. Stimmt überhaupt nicht, das war eine Automatik. Wann insgesamt die Beamtengehälter hinaufgehen, dann geht das mit. Der Sinn war, ein Abgeordneter soll so viel verdienen wie ein Sektionschef. Nicht mehr, nicht weniger. War damals mit 2/3 mehr, sogar einstimmig sogar, glaube ich, beschlossen. Und dann kam der Druck vom Boulevard und sie sind reihenweise umgefallen. Mittlerweile verdient ein Abgeordneter ein Viertel weniger als ein Sektionschef. Hat es irgendjemand gelohnt? Sind die Menschen dadurch glücklicher geworden? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, die Politik ist, finde ich jedenfalls, und ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger der parlamentarischen Demokratie, und wir sollten die Rolle der Abgeordneten, der Politiker wieder ernster nehmen, auch manchmal ein bisschen milde mit ihnen walten lassen. Sie machen nicht leer Fehler, gar keine Frage, gehört dazu. Man kann auch lernen aus Fehlern, vielleicht oft mehr als auch Siegen und aus Erfolgen. Aber ich finde, dass man schon auch bestimmte Dinge akzeptieren sollte. Dass man ein gewisses Einkommen haben soll, um nicht abhängig zu sein von in Amerika. Nicht, die tun dann alle nachher abcashen, dass nur so rauscht. Das finde ich nicht so gut. Und ich finde, dass das in Österreich eigentlich ganz gut geregelt war. Und ob Kurz nach dieser Entscheidung, die natürlich für den jungen Vater, jetzt hat er das zweite Kind gerade zu feiern gehabt, was wirklich wichtiger ist wie so mancher politischer Erfolg, ob das dann zu mehr reicht, das würde ich jetzt überhaupt nicht thematisieren. Die Regierung ist jetzt gerade einmal ein paar Monate im Amt und die werden jetzt hoffentlich die ganze Legislaturperiode ordentlich, zügig und verantwortungsvoll arbeiten.
Dann danke ich einmal, wir haben maßlos überzogen mit der Zeit, aber Sie sehen, ich habe zahlreiche Fragen, die ich jetzt natürlich erwartungsvoll kübeln kann, braucht man gar nicht, aber Sie sehen, da ist nicht nur Zuversicht, Hoffnung, da ist auch Leidenschaft da und kein bisschen Müdigkeit oder etc. Wir haben eigentlich einen total aktiven, starken früheren Bundeskanzler, dessen Alter kaum über 60 ist, geschweige denn dessen, was er irgendwie erreicht. Ja, ein bisschen Honig muss man und Ding. Aber ich glaube, an Leidenschaft, an Kraft und Ding mangelt es gar nicht. Und das finden Sie auch in diesem Buch wieder, das ja in Wahrheit eine Biografie in verschiedenen, in Dutzenden Essays ist, mit Begegnungen, mit einzelnen Songs. Aber in Summe ergibt das eine Biografie und ich verweise da immer auf die Geschichte von Steve Jobs, Gründer von Apple, iPhone. Vor 17 Jahren ist das erst erfunden worden. Der hat eine Rede gehalten vor Stanford-Absolventen und der hat dann gesagt, er hat eigentlich immer was gemacht, was wichtig war, was er und so, hat man nie genau gewusst, was. Und hat sich dann umgedreht, er war damals schon krebskrank und hat das dort auch erzählt und sein Leben und er schaut auf sein Leben zurück und sieht plötzlich diese einzelnen Punkte, er sagt Dots, ergeben eine Linie, keine Gerade, aber sie ergeben einen klaren Weg. Und wenn Sie dieses Buch jetzt lesen, mit den verschiedensten Essays und den verschiedensten Geschichten, dann ergibt das auch eine Biografie, ergibt das auch einen klaren Weg, der auch nicht immer so ganz linear fällt, aber es gibt einen Weg, der immer nach vorne geht und der uns Zuversicht macht. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es ist, glaube ich, niemand gegangen, weil es ihm so fad war. Und ich bedanke mich bei Wolfgang Schüssel für das engagierte Vertreten der Thesen, die in diesem Buch sind. Das Buch kann man natürlich, das freut sich der Buchhandel, auch kaufen. Das sollte man auch kaufen. Und ich bin ganz sicher, Wolfgang Schüssel wird das auch entsprechend signieren. Und wenn man ganz nett zu ihm ist, macht er vielleicht ein kleines Sternchen dazu, weil er ist auch ein begnadeter Karikaturist. Und am Schluss dieses Buches ist auch eine, glaube ich, Karikatur drinnen oder eine Zeichnung drinnen.
Nee, ich durfte nicht mehr. Der Verlag hat gesagt, das ist ein ernstes Buch und da darf ich nicht zu viel Karikaturen hineinnehmen, weil was Mut macht, waren ja viele Karikaturen drin. Ich habe auch schon 20 vorbereitet gehabt, aber die sind alle gestrichen worden. Aber auf die letzte, zu meinen Danksagungen, habe ich die noch hineingebracht. Also ich danke sehr für das Zuhören und auch für die Moderation.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören der 50. Folge des Podcasts Grundsatz, eine Produktion des Campus Tivoli in Kooperation mit Missing Link. Bei Fragen und Feedback zu unserem Podcast oder Ideen, welche Themen interessant werden, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an grundsatz@campus-tivoli.at. Und natürlich gibt's alle Folgen zum Nachhören auf der Webseite des Campus Tivoli www.campus-tivoli.at sowie auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen wie beispielsweise Apple Podcast oder Spotify.